SRF 1.
Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous mit diesen Mittagsthemen. Nein zur automatischen Organspende in der Schweiz, sagt Ständerätin Verena Diener.
Dass der Körper eines Menschen während seinem Sterben zu einem Allgemeingut wird, auf dem man einen Rechtsanspruch hat, das widerstrebt meinem liberalen Gedankengut vollständig.
Eine mehrheitsfähige Meinung im Ständerat, warum das Thema trotzdem noch nicht vom Tisch ist. Beim jugendlichen Straftäter Carlos sei alles korrekt abgelaufen, außer wir schauen das Kleingedruckte an. Der Inselstreit zwischen China und Japan spitzt sich zu. Unser Korrespondent sagt, China habe sich verrechnet, ganz nach dem Sprichwort.
Es ist einfach, auf einen Tiger hochzukommen und ihn zu reiten, aber sehr schwierig, von einem Tiger wieder abzusteigen.
Wir sprechen über die Kriegsgefahr in der Region. Und um 13 Uhr der neue Schweizer Film.
Ein schönes Tal, mein Heimattal, wie lieblich bist du.
Man sagt, die Welt sei ein Dorf geworden. Nehmen wir an, das Dorf heisst zum Beispiel Suberg. Da kann man hier die ganze Welt sehen.
Der Regisseur von zum Beispiel Suberg ist Gast im Tagesgespräch. Rendezvous am Mikrofon sind Ivana Pribakovic und Andi Lüscher. Er hat die Nachrichten.
Wer bereit ist, seine Organe zu spenden, soll dem zu Lebzeiten ausdrücklich zugestimmt haben. Das hat der Ständerat entschieden. Er hält damit an der bestehenden Regelung fest. Der Nationalrat hatte sich zuvor für eine andere Regelung ausgesprochen. Er möchte, dass automatisch Organe entnommen werden dürfen, außer man hat zu Lebzeiten Widerspruch eingelegt. Der Ständerat ist zufrieden mit der neuen Zusammensetzung der Expertengruppe, die sich mit der Zukunft des Finanzplatzes beschäftigen soll. Er hat deshalb eine Motion abgelehnt, welche die Expertengruppe um Vermögensberater und Treuhänder erweitern wollte. In der neuen Gruppe werden bereits Vertreter von Banken und Versicherungen einbezogen. Die Gruppe um den ehemaligen Direktor des Staatssekretariats für Wirtschaft, Aimo Brunetti, soll sich unter anderem mit der Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes befassen. Der Nationalrat hat ein neues Mitglied vereidigt. Die 65-jährige Genferin Anne Maurer rückt im Nationalrat für Antonio Hodges nach, der in die Genfer Regierung gewählt worden ist. Maurer saß seit 2001 im Genfer Kantonsparlament. Sie politisiert für die Grünen. Der junge Straftäter Carlos hat zu Recht eine Spezialbehandlung erhalten. Zu diesem Schluss kommt die Justizkommission des Zürcher Kantonsparlaments. Bei den Kosten hätten die Verantwortlichen aber genauer hinschauen müssen, hält die Kommission in einem Bericht fest. In Zukunft sollen Spezialbehandlungen deshalb nach Aufwand abgerechnet werden und nicht mehr mit Kostenpauschalen, empfiehlt die Kommission. Und die Anbieter von solchen Spezialbehandlungen sollen neu regelmäßig überprüft werden. Die Zürcher Regierung steht hinter der Spezialbehandlung im Fall Carlos, wie sie festhält. In rund 7 Jahren seien Kosten von fast 1 Million Franken entstanden. Diese seien zwar hoch, aber vertretbar, da es sich um einen Ausnahmefall gehandelt habe. Die Schweizer Grossbanken UBS und CS wollen ihre Interessen auf internationaler Ebene besser durchsetzen können. Deshalb haben sie unter dem Namen Swiss Finance Council einen Verein gegründet. Laut der NZZ soll dieser ab den ersten Monaten 2014 mit einer Niederlassung in Brüssel vertreten sein und vorerst eine Handvoll Mitarbeiter beschäftigen. Der Vorstand des Swiss Finance Council besteht aus den Verwaltungsratspräsidenten von UBS und CS, Axel Weber und Urs Rohner, sowie aus dem ehemaligen Schweizer Botschafter Alexis Lautenberg. Die Schweizer Wirtschaft ist im dritten Quartal weiter gewachsen. Das Bruttoinlandprodukt BIP stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,5%. Verglichen mit dem gleichen Quartal vor einem Jahr erhöhte sich das BIP um 1,9%, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO mitteilt. Der private Konsum nahm weniger stark zu als in den Vorquartalen, dafür gab der Bund mehr aus. Außerdem stiegen die Exporte um 3,7%. Die japanische Luftwaffe ist in Chinas neue Zone zur Luftraumüberwachung im ostchinesischen Meer geflogen. Laut der japanischen Regierung hat es sich dabei um einen Patrouilleneinsatz gehandelt. Auf chinesischer Seite habe es keine besonderen Reaktionen gegeben. Wenige Stunden zuvor hatte Chinas einziger Flugzeugträger Kurs auf das südchinesische Meer genommen. Dabei handelt es sich laut China um eine Übungsfahrt. Beide Manöver stehen vor dem Hintergrund von Gebietsstreitigkeiten im Süd- und Ostchinesischen Meer. Japan, China und weitere Staaten erheben Anspruch auf geografisch umstrittene Inselgruppen in der Region. Die Proteste gegen die Regierung in Thailand halten an. Demonstranten kappten die Stromversorgung des Hauptquartiers der nationalen Polizei. Laut Agenturen konnte die Zentrale in Bangkok dank eines Generators aber weiterhin mit Strom versorgt werden. Zuvor hatte Thailands Ministerpräsidentin Yingluck Shinawat ein Misstrauensvotum überstanden. Ihr Parteienbündnis verfügt im Unterhaus über die Mehrheit. 3% weniger Flüge, trotzdem 9% mehr Fluglärmgeplagte. Das zeigt der neueste Zürcher Fluglärmindex für das vergangene Jahr. Rund um den Flughafen Zürich seien 58.800 Personen betroffen, deutlich mehr als der Richtwert von maximal 47.000. Grund für die erneute Zunahme ist laut dem Bericht, dass es im Vergleich zum Vorjahr mehr Flugbewegungen in der Nacht gab. Der Zürcher Regierungsrat Ernst Stocker bezeichnet die Entwicklung als sehr unbefriedigend. Fluglärmgegner verlangen, dass die Nachtflugsperre besser eingehalten wird und dass spätabends generell weniger geflogen wird.
Sie hören Rendezvous. Auf Herz und Nieren prüfen gleich Ständerätinnen und Ständeräte das Thema Organspende. Die Zürcher Justizkommission prüfte den Fall Carlos und sagt, alles gut, warum die Diskussion um jugendliche Straftäter trotzdem weitergeht. Tue Gutes und sprich darüber, sagen sich die Großbanken UBS und CS und lobbyieren in Zukunft eigenhändig in Brüssel. Die Bankiervereinigung findet:
Von daher sehen wir es auch als positiv an, dass die Schweiz nun mit 2 Stimmen in Brüssel vertreten ist.
Und Traumberuf Instrumentenbauerin.
Es wird sicher immer gesucht, vor allem Stimmer hat es ja immer auch, was es braucht. Und es werden ja nur 5-6 Lehrlinge für die ganze Schweiz ausgebildet.
Die Reportage über einen neuen Trend und mehr nach Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 8.251 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu 1.2313 gehandelt, der Dollar zu 90,58 Rappen. Und das Wetter? Bei 0 Grad fällt am Nachmittag im Norden stellenweise Schnee oder Regen, der gefrieren kann. Morgen Freitag lockern sich die Wolken auf und es wird vorübergehend sonnig. Am Nachmittag ziehen aus Norden wieder neue Wolken auf. Die Temperatur steigt im Norden auf 3, im Süden auf 7 Grad.
Lungen, Lebern und andere menschliche Organe waren heute im Ständerat das Thema. Es ging um die Frage, ob grundsätzlich alle zu potenziellen Organspendern werden sollen, es sei denn, jemand würde dies ausdrücklich ablehnen. Der Nationalrat hatte dieser Widerspruchslösung zugestimmt. Doch die Kleine Kammer war anderer Meinung. Warum, weiß Geraldine Eicher.
Von 1 Million Menschen in der Schweiz wollen nur 12 ihre Organe spenden. Diese Zahl ist verglichen mit den Nachbarländern tief. Ein Mittel, um die Zahl der Spendewilligen zu erhöhen, ist für FDP-Ständerat Felix Gutzwiller ein Systemwechsel. Wie der Nationalrat forderte er, dass künftig jeder automatisch zum Organspender wird, es sei denn, er habe vorher erklärt, dass er nicht spenden will. Es brauche bei der Organspende eine neue gesellschaftliche Norm, sagte er. Jeder erwarte schließlich, ein Organ zu erhalten, wenn er eines brauche. Aber kaum jemand sei Spender. Es brauche mehr Solidarität.
Zu nehmen, aber nicht zu geben, das funktioniert auch hier nicht.
Nur sei es leider nicht so einfach, meinte CVP-Ständerat Oschwaller. Bei einer ethisch so heiklen Frage brauche es wie bisher ein klares Ja. Ich will spenden, keinen staatlichen Automatismus, dem man widersprechen müsse.
Eine Organentnahme ist ein Eingriff in die Integrität, in die Persönlichkeit, ja in die Würde des Menschen.
Mit der aktuellen Regelung würden neben der Menschenwürde auch die Persönlichkeitsrechte stärker respektiert, ergänzte FDP-Ständerätin Karin Keller-Sutter. Ein Systemwechsel sei problematisch.
In extremis könnte das ja dazu führen, dass ein Mensch, der keine Angehörigen mehr hat, dass seine Organe nach dem Tod entnommen werden, ohne dass sein ausdrückliches Einverständnis vorgelegen hätte.
Nicht bewiesen war für die Mehrheit des Ständerats zudem, dass ein Systemwechsel wirklich zu mehr Organspendern führen würde. Aber sicher würde sie das, sagte SVP-Ständerat Tisienni.
Ist es so schwierig, solange ich nicht auf der Intensivstation bin, zu sagen, ich will nicht spenden? Ich muss ja nur das mitteilen. Wenn ich nichts mitteile, bin ich bereit zu spenden. Also wir machen ja täglich viel, viel Schwierigeres.
Man müsse sich einfach bewusst machen, dass jährlich 100 Menschen sterben würden, weil Organspender fehlten, ergänzte Sozialdemokrat Hans Stöckli.
Wir nehmen Menschenleben auf uns, wenn wir nicht alles dran setzen, die Organspendeaktivität zu vertiefen.
Mit Unverständnis reagierte die grünliberale Verena Diener. Für sie ist die heutige Regelung besser, wo man bewusst einer Organspende zustimmen muss. Es sei doch deutlich schwieriger, wenn man eine Spende abwehren müsse, während alle rundherum schon auf die Organe warten würden. Der Körper sei der treueste persönliche Begleiter im Leben. Und ausgerechnet dieser Teil solle zum Allgemeingut werden, auf den andere Anspruch hätten.
Was berechtigt eine Gesellschaft, den Körper für sich zu vereinnahmen? Also damit könnte man auch Kannibalismus verteidigen. Wenn jemand am Verhungern ist, wo ist dann da die Grenze?
Aus all diesen Überlegungen heraus hat der Ständerat beschlossen, beim bisherigen System zu bleiben. Aber gleichzeitig war ein Appell an die Bevölkerung herauszuhören. Der Appell, sich aktiv mit der Frage auseinanderzusetzen, ob man nicht doch Organspenderin oder Spender sein wolle. Denn es erwarte eben jeder im Krankheitsfall, selber Organe zu erhalten. Neben diesem Appell gibt es konkretere Taten. Der Bundesrat will mit einem Aktionsplan, einer nationalen Stelle und Kampagnen die Bevölkerung zu mehr Organspenden motivieren.
Unterdessen kennt ihn wohl die ganze Schweiz, den mehrfach vorbestraften, schwer erziehbaren Jugendlichen mit dem Namen Carlos. Sein Fall wurde durch einen Doc-Film des Schweizer Fernsehens bekannt. Dass Carlos in einer 4,5-Zimmer-Wohnung für viel Geld rundum betreut wurde und auf Staatskosten noch ein Thai-Box-Training besuchte, sorgte landesweit für Empörung. Heute hat die Justizkommission des Zürcher Kantonsparlaments ihren Bericht zum Fall Carlos vorgelegt. Kurdin Vinzenz.
Wenn man an die Diskussionen und an all die Kritik denkt, die die Behandlung des jugendlichen Straftäters Carlos ausgelöst hat, dann überrascht die Feststellung des grünen Kantonsparlamentariers Hans Läubli, Präsident der Aufsichtsbehörde, erst einmal.
Wir konnten keinen Fehlentscheid feststellen. Gemäß der Gesetzgebung hat da die Jugendanwaltschaft die formellen Bedingungen eingehalten.
Trotzdem ist diese Feststellung bei näherem Hinsehen logisch. Solche Speziallösungen, solche maßgeschneiderten Therapien und die Unterbringung auch bei Privatpersonen sieht das Jugendstrafrecht ausdrücklich vor. Dann, wenn die notwendige Erziehung und Betreuung nicht anders möglich ist. Und das war bei Carlos, nachdem er seine Strafe verbüßt hatte, offenbar der Fall. Das hat die zuständige Jugendanwaltschaft immer gesagt und dem widerspricht auch die Justizkommission nicht. Die einzige Alternative wäre gewesen, den rückfallgefährdeten jungen Mann einfach ohne Therapie auf freien Fuß zu setzen. Die öffentliche Empörung konzentrierte sich vor allem auf einen Punkt, die Kosten. Für dieses sogenannte Sondersetting, angeboten und übernommen von einer spezialisierten privaten Betreuungsfirma, zahlte der Staat 29.000 Franken pro Monat. Hier hakt die Justizkommission im Bericht mit einer ihrer raren Empfehlungen ein. Die Kosten sollen künftig genauer Punkt für Punkt aufgelistet und abgerechnet werden müssen und nicht versteckt werden können in Pauschalen. Davon verspricht sich die Kommission zwar nicht automatisch tiefere Kosten,
aber es kann natürlich im Verlauf einer solchen Maßnahme kann man unter Umständen auch korrigierend einwirken, wenn man sieht, dass die Kosten zu hoch sind.
Für den Fall Carlos kommt diese Empfehlung zu spät. Nachdem der Fall publik geworden war, haben die Behörden die 1:1-Betreuung abgebrochen. Carlos wurde zuerst in ein Gefängnis, dann in eine geschlossene Jugendanstalt verlegt, wo er immer noch ist, obwohl das nach wie vor gültige Jugendgerichtsurteil eine offene Unterbringung angeordnet hat. Eine offene Lösung oder eine neue 1:1-Betreuung seien aber im Moment nicht realisierbar, sagen die Behörden. Einerseits wollen sie Carlos so vom Medienrummel abschotten, andererseits sind solche Betreuungsplätze offensichtlich rar.
Kurdin Vinzenz. Die Frage an Inlandredaktor Roland Wermelinger, der den Fall ebenfalls verfolgt. Carlos hat nicht nur die Zürcher Justizbehörden beschäftigt, er hat schweizweit Diskussionen ausgelöst, bei der Bevölkerung Grundsatzdiskussionen. In welche Richtung ging denn die Diskussion bei den anderen Kantonen?
Ja, zunächst einmal stellte man sich ja überall einfach mal die Frage, haben wir auch einen oder mehrere Carlos? Die zuständigen Justizbehörden, die fragten sich das einerseits selbst oder die wurden von den Medien gefragt und da tröpfelten dann vereinzelt Informationen darüber ein, wo jetzt der Kanton X auch ein solches Sondersitting oder mehrere am Laufen habe. Aber viel entscheidender, der KKJPD, der Konferenz aller kantonalen Justizdirektoren, der wurde erst durch Carlos bewusst, ja, Moment einmal, wir haben da überhaupt keine Übersicht, es fehlt uns die Grundlage, es fehlt die Planung darüber, was man tun kann, wenn man bei der Platzierung eines Jugendstraftäters an Grenzen stößt.
Das Problem ist also erkannt. Was ändert sich damit?
Jetzt haben die Kantone sich selbst Hausaufgaben gegeben, Daten sammeln, Daten zugänglich machen, eine kantonsübergreifende Plattform schaffen. Das ist der Plan, dass man also die verschiedenen Angebote bündelt. Für den Vollzug des Jugendstrafrechts, da sind Sie selbst, die Kantone, ja auch zuständig und das würden Sie sich auch natürlich niemals nehmen lassen. Trotzdem setzen Sie dabei auch auf Bundeshilfe. Da gibt's im Januar schon ein Treffen mit dem Bundesamt für Justiz, denn der Bund, der hat Erfahrung. Er unterstützt, er überprüft 179 Jugendheime und andere Einrichtungen in 20 Kantonen. Das sind immerhin 3.600 Plätze außerhalb der gewinnorientierten Sozialindustrie, die jetzt bei Carlos zur Anwendung kam. Und da haben wir ja im Beitrag auch eben gehört, für gewisse Bedürfnisse gibt es zu wenig Plätze, vielleicht aber auch einfach zu wenig Wissen über eventuelle Möglichkeiten.
Zum Schluss noch kurz, lässt sich schon sagen, ob der Fall Carlos grundsätzlichere Folgen haben wird, also zum Beispiel für den gesamten Jugendstrafvollzug?
Also diese tragische Geschichte hat ja gezeigt, dass ein Bedarf nach Plätzen für besondere Fälle besteht. Jetzt in Zürich plant man zurzeit 4 bis 6 solche Plätze, aber daneben dann Anpassungen beim Gesetz oder bei den Zuständigkeiten oder dass der Bund gar selbst Einrichtungen schaffen oder führen würde, das ist nicht vorgesehen.
Danke für diese Informationen und Einschätzungen, Roland Wermelinger. Immer öfter spricht die Bankenbranche nicht mit einer Stimme. Die Interessen der Großbanken und der kleineren Institute sind nicht dieselben. Nun wollen die Großbanken UBS und Credit Suisse gegenüber der EU das Heft gleich selber in die Hand nehmen und richten eine ständige Vertretung in Brüssel ein. Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr.
Alexis Lautenberg soll's richten. Der 68-jährige erfahrene Schweizer Diplomat vertritt die Interessen von UBS und Credit Suisse bei der Europäischen Union als Präsident des neuen Swiss Finance Council, den die beiden Großbanken ins Leben gerufen haben. Er soll Kontakte knüpfen zu den Verantwortlichen für die Banken- und Finanzmarktregulierung. Denn in Brüssel wird derzeit einiges entschieden, das besonders den Schweizer Großbanken Sorgen bereitet. Es geht um den Marktzugang in der EU, um Steuerfragen, aber auch um die Abwicklung zahlungsunfähiger Institute. Lautenberg kennt das Lobbygeschäft. Er war unter anderem von 1993 bis 1999 Botschafter und Leiter der Schweizer Mission bei der EU in Brüssel. Später war er als Botschafter in London maßgeblich daran beteiligt, die Beziehungen zwischen den Finanzplätzen Großbritanniens und der Schweiz zu stärken. Nun steht Lautenberg also im Dienst von UBS und Credit Suisse. Er wächst hier der eigentlichen Lobbyorganisation der Branche, der Bankiervereinigung, eine unliebsame Konkurrenz? Die Bankiervereinigung reagiert gelassen. Sprecher Thomas Sutter.
Diese Auslandvertretung wird komplementär zur Bankiervereinigung in Brüssel aktiv sein.
Und sich vor allem auf die Vertretung der Interessen großer, international tätiger Finanzinstitute konzentrieren, die in anderen Ländern tätig sind. Die Bankiervereinigung könne das nicht leisten.
Wir können natürlich nicht die Interessen, sagen wir mal, einer Schweizer Bank in Deutschland, die Geschäfte mit Frankreich macht, vertreten. Und da hat natürlich die Regulierung in Brüssel eine sehr große Bedeutung. Das ist nicht unser Kerngebiet.
Der Swiss Finance Council und die Bankiervereinigung hätten beide ihre Daseinsberechtigung. Von einer Misstrauensbekundung, weil sich UBS und Credit Suisse nicht mehr von der Bankiervereinigung vertreten fühlten, könne nicht die Rede sein. Auch sei keine Absetzbewegung in Gang. Nichtsdestotrotz, die international ausgerichteten Großbanken haben andere Interessen als etwa reine Vermögensverwalter für reiche Privatkunden oder die kleinen, auf das Schweizer Hypotheken- und Kreditgeschäft fokussierten Institute. Immer öfters spricht die Branche deshalb nicht mit einer einzigen Stimme. Mit Alexis Lautenberg haben sich UBS und Credit Suisse nun eine Stimme geholt, die in Brüssel wohl auch Gehör findet.
Ivan Lieber. Rendezvous, es ist 1:08. Auf Flugbildern sehen sie idyllisch aus, die kleinen, unbewohnten Inseln, die als Felsvorsprünge aus dem ostchinesischen Meer ragen. Doch die Inselgruppe sorgt für Verstimmung und Nervosität, und das schon lange. China und Japan machen Besitzansprüche geltend und lassen immer wieder ihre Muskeln spielen. Die jüngste Provokation, China hat das Gebiet kurzerhand zur Luftverteidigungszone erklärt. Doch Japan und sein Verbündeter, die USA, scheren sich wenig darum. Ich fragte unseren Korrespondenten Urs Morf nach der neuesten Entwicklung.
Heute sind jetzt auch japanische Militärmaschinen durch diese chinesische Zone durchgeflogen. Wie schon bei den amerikanischen Bomberüberflügen vor 2 Tagen geschah nichts, obwohl sie wieder unangemeldet waren. Aber man muss natürlich damit rechnen, dass die Chinesen demnächst, wenn es wieder so einen Überflug gibt, etwas Handfestes machen müssen, weil sonst eben diese Zone gar nicht mehr ernst genommen wird.
Dieser schwelende Streit hat sich eigentlich am Samstag wieder zugespitzt, als China diese Luftverteidigungszone proklamierte, um seinen Anspruch auf die Inselgruppe zu bekräftigen. War das rückblickend ein ungeschickter Schachzug?
Ich denke, Peking hat sich einfach verrechnet. Es hat nicht so vielen, so starken Widerstand erwartet, schon gar nicht, dass sich die Amerikaner so deutlich auf die japanische Seite schlagen in diesem Konflikt. Das erwartete Ziel wäre wahrscheinlich gewesen, dass die Zivilluftfahrt vor allem das einfach akzeptiert und dass man dann nach einer gewissen Zeit sagen könnte, seht ihr, das Gewohnheitsrecht, das wird international anerkannt, dass wir eben diese Inseln verwalten.
Sie haben es angetönt, in den Streit zwischen China und Japan eingemischt hat sich nicht nur Südkorea, sondern auch die USA. Ist der Inselstreit denn nun jetzt ein Konflikt zwischen China und den Nachbarn oder mittlerweile zwischen China und den USA?
Also ein regionaler Streit bleibt es, aber es ist ganz klar, es ist nun wirklich zu einem Muskelspielen der beiden ganz Großen im Pazifik, eben der Chinesen und der Amerikaner geworden. Also da ist ja auch der Zusammenhang da, dass die Amerikaner angekündigt haben, sich wieder stärker im Pazifik engagieren zu wollen, und das passt den Chinesen schon länger nicht. Aber man wollte ja das nicht nun direkt provozieren, dieses direkte Einschreiten.
Wohin mündet denn dieser Streit? Gewisse chinesische Zeitungen verlangen offenbar, dass man eindringende Flugzeuge abschießen solle.
Das ist so. Es gibt hier Nationalisten, auch in der Bloggersphäre, also im Internet wird das offen gefordert. Aber man muss natürlich sehen, also die Pekinger Regierung will genau das nicht. Sie will einen wirklichen, ernsthaften Konflikt, vor allem mit den USA, vermeiden, weil das ruinös für alle Seiten wäre, für China, für die Koreaner in der Region, für die Japaner, für die USA, und das will man nicht. Aber man hat wahrscheinlich einfach ein bisschen zu hoch gepokert, und es gibt dafür ein sehr typisches chinesisches Sprichwort, das heißt, es ist einfach, auf einen Tiger hochzukommen und ihn zu reiten, aber sehr schwierig, von einem Tiger wieder abzusteigen.
Dass diese Inseln so begehrt sind, wird oft damit begründet, dass die Gewässer fischreich sind und das Gebiet eventuell reich ist an Erdgas oder Erdöl. Ist das wirklich diesen Streit wert?
Also das allein, also selbst wenn es sehr viel Erdgas oder Erdöl wäre, da würde ich bezweifeln, dass es diesen Streit wert wäre. Aber da steckt natürlich viel mehr dahinter. Es ist für China und die Japaner, für beide Seiten, für die Nationalisten auf beiden Seiten von enormem Symbolwert. Es geht weniger um diese Felseninsel als darum, eben der anderen Seite etwas zu zeigen. Bei den Chinesen gibt es immer noch Rachegefühle für die japanischen Kriegsfreuel während des Zweiten Weltkrieges, und für die Japaner ist es einfach unvorstellbar, dass man etwas aufgibt.
Sagt unser Korrespondent Urs Morf in Peking. Klaviere, Oboen, Orgeln. Die Nachfrage nach Musikinstrumenten steigt und immer mehr Jugendliche interessieren sich auch für das Handwerk dahinter. Die Schweizer Berufsschule für Musikinstrumentenbau im thurgauischen Arenenberg bildet immer mehr Lehrlinge zu Instrumentenbauern aus. Eine Ausbildung, die sich lohnt. Schweizer Instrumentenbauer sind nämlich international gefragt. Ostschweiz-Korrespondent Sascha Zürcher.
Wer ein Musikinstrument baut, der sollte es auch spielen können. Dies gilt auch für angehende Klavierbauer und Klavierbauerinnen. Eine davon ist Nadja Reding aus Neuenburg. Die 21-Jährige ist im zweiten Lehrjahr. Sie habe sich zur Lehre entschlossen, weil sie gerne Klavier spiele und Spaß daran habe, Instrumente zu bauen.
Parce que je joue beaucoup de piano et que j'avais vraiment beaucoup d'intérêt dans la Fabrikation, l'accordage et que j'aime beaucoup cet instrument.
Sie sei überzeugt, nach der Ausbildung eine Stelle als Klavierbauerin zu erhalten, sagt sie weiter. Auch ihre Kollegin Ronja Tahedl aus Davos ist optimistisch, was ihre berufliche Zukunft betrifft.
Es wird sicher immer gesucht, vor allem Stimmer hat sie ja immer auch, was braucht. Und es werden ja nur 5-6 Lehrlinge für die ganze Schweiz ausgebildet. Viele hören ja dann sogar noch auf und dann braucht es natürlich jeden Einzelnen.
In der Werkstatt der Berufsschule steht Armin Debrunner vor seiner Klasse. Er erklärt gerade 10 Lehrlingen die Grundlagen der Holzbearbeitung.
Guten Morgen miteinander. Ich begrüsse euch zum zweiten Tag von unserem Kurs. Wir haben ja gestern einen Haufen Material schon gerichtet für unser Monochord, wo man da baut.
Pavel Jetzdik ist konzentriert bei der Sache. Der 19-jährige Glarner ist angehender Orgelbauer im dritten Lehrjahr.
Ich habe ein bisschen umgeschaut, Klavierbau und Orgelbau. Und der Orgelbau hat mir ganz viel gefallen, weil es vielseitig ist und so weiter. Ja, es ist halt viel mit Holz, mit Massivholz. Wir können auch Stimmen und ja, alles Mögliche halt.
Handwerkliche Begabung ist eine der Grundvoraussetzungen. Und so spannen die Lehrlinge an diesem Morgen die Holzstücke auch geschickt ein und fräsen sie zurecht. In der Werkstatt am Arbeiten ist auch Madeleina Trepp. Die 18 Jahre alte Bündnerin absolviert ihr drittes Lehrjahr als Holzblasinstrumentenbauerin.
Mir gefällt es einfach, was man am Schluss in der Hand hat, das Instrument. Man kann dann sagen, das habe ich gemacht, das ist das, was ich gemacht habe. Das gefällt mir einfach.
Seit 5 Jahren werden im Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg im Kanton Thurgau die Grundlagen des Musikinstrumentenbaus gelehrt. Vorher war die Ausbildung dezentral organisiert. Seit einiger Zeit stellt der Ausbildungsleiter der Interessensgemeinschaft der Schweizer Musikinstrumentenbauer, Jörg Gobeli, eine steigende Nachfrage fest.
Ich vermute stark, dass die jungen Leute einfach wieder etwas machen wollen. Sie wollen etwas sehen, sie wollen etwas in die Finger nehmen, sie wollen selber etwas machen. Auch Musik machen, denke ich, ist eine steigende Tendenz. Ich denke, die Volksabstimmung zum Thema hat uns auch etwas gebracht. Zwar ein bisschen mit Verzögerung, aber es wird kommen. Es wird mehr Musik gemacht, man sieht es auch an den Musikschulen.
Jörg Gobeli spricht die Volksabstimmung im letzten Herbst an, welche mit großer Mehrheit die Musikbildung von Kindern und Jugendlichen in der Verfassung verankert hat. Zusätzlich angekurbelt werde das Interesse durch die hohe Erfolgsquote.
Die sind international begehrt. Also wir können beim Orgelbau kann man sagen, die bringen wir alle unter, im Ausland sogar. Es hat sehr viele Nachfragen. Ich habe nach dieser Lehrabschlussprüfung habe ich von Österreich 2 oder 3 Anfragen für Klavierbauer, ob nicht jemand kommen würde. England hat 2 Orgelbauer, die gegangen sind, junge. Jetzt habe ich gerade ein Mail bekommen von einem Klavierbauer, der jetzt in Liverpool ist. Den Sommer abgeschlossen.
Ausgebildet werden die Lernenden in den Fachrichtungen Klavierbau, Blasinstrumentenbau, Blasinstrumentenreparatur, Orgel und weltweit einzigartig auch im Orgelpfeifenbau. Gestartet ist die Schweizer Berufsschule für Musikinstrumentenbauer mit über 30 Lernenden. Mittlerweile steht man bei 42. Tendenz steigend.
Der Bericht von Sascha Zürcher. Es ist 1:01 und gleich ist Zeit fürs Kino.
Warum ist aus einer Dorffamilie eine Ansammlung von Leuten geworden, die sich gegenseitig ignorieren?
Man hätte ein bisschen langsamer machen mit dem Bauboom und ein bisschen weniger Dampf geben.
Der Regisseur des neuen Schweizer Films ist zu Gast bei Susan Brunner. Mit zu Ihnen kommen wir gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Andi Lüscher.
Wer bereit ist, seine Organe zu spenden, soll dem zu Lebzeiten ausdrücklich zugestimmt haben. Das hat der Ständerat entschieden. Er hält damit an der bestehenden Regelung fest, anders als der Nationalrat. Der jugendliche Straftäter Carlos hat zu Recht eine Spezialbehandlung erhalten, findet die Justizkommission des Zürcher Kantonsparlaments. Bei den Kosten hätten die Verantwortlichen aber genauer hinschauen müssen. Die Proteste gegen die Regierung in Thailand halten an. In Bangkok kappten Demonstranten die Stromversorgung des Polizeihauptquartiers.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.